Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. Herzlich willkommen bei Literadio. Es begrüßt euch wieder Christian Berger und heute zu Gast Bahö Books. Bahö Books, falls das noch niemandem was sagt. Das ist ein kleiner Verlag in Wien und die bringen hauptsächlich etwas so mit Bildern und Comics mäßig außer. Und wie heißt das jetzt eigentlich? Wie nennt man diese Art von Büchern?
Also ich würde in dem Fall sagen, über die wir heute reden, nennt man das Graphic Novel. Aber ich finde, man muss auch nicht beleidigt sein, wenn jemand Comics sagt dazu.
Okay, und wer jetzt gerade gesprochen hat, ist der Übersetzer der Bücher, über die wir jetzt da reden wollen. Und er hat da den Comics auf Deutsch übersetzt. Und zwar Antifa, 100 Jahre Widerstand von Gord Hill. Und der zweite ist Louis Riel von Chester Brown. So, und du heißt?
Alexander Lippmann.
Du bist aber aus Wien.
Ich bin, sagen wir mal, aus der Nähe von Wien. Ja, genau. Okay. Genau. Ich komme ursprünglich aus St. Pölten, aber ich lebe in Wien.
Und diese Bücher kommen aber aus Kanada.
Korrekt.
Kanada ist auch Schwerpunkt heuer auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Und so ein Zufall, wir haben zwei Bücher aus Kanada da.
Ja, wie kann das sein? Ja.
Und nachdem wir die Kanadier nicht einfliegen lassen konnten und auch nicht online mit ihnen reden konnten, weil die reden ja Englisch und Französisch, oder?
Ja, ja. Und dann noch mehrere Dialekte der First Nations, die schon vorher dort waren.
Das auch noch.
Genau.
Also mit denen haben wir nicht, und du kannst mit denen allen reden?
Nein, mit allen nicht, aber zumindest Englisch kann ich ganz gut.
Okay, das heißt, diese Bücher sind im Original in Kanada auf Englisch erschienen.
Richtig, die sind im Original auf Englisch erschienen.
Und du hast das englische Buch gekriegt von den Bahö-Jungs und die haben gesagt, geh bitte übersetzt das. Oder wie ist das gelaufen, dass du da dazu gekommen bist, diese Bücher jetzt zu übersetzen?
Genau, also Kanada ist ein Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse und historische und politische Graphic Novels sind ein Schwerpunkt von Bahö Books, was den Verlag eigentlich von Anfang an begleitet hat, und das ist auch ein Schwerpunkt, der in der Form ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal für Bahö Books ist. Sie machen aber nicht nur Graphic Novels, sondern durchaus auch Literatur, genauso wie Theorie, Politik und so weiter.
Also ganz normale Bücher, so mit Text und...
Ja, alles, ja, ohne Bilder. Ja.
Ohne Bilder?
Ohne Bilder, nur am Cover und so, genau. Aber Graphic Novels sind schon ein Schwerpunkt und in der Hinsicht eben auch vor allem Graphic Novels mit historischem, politischem, gesellschaftlichen Anspruch. Und wir haben ein bisschen, also... Ich kenne die beiden von Bahö Books schon länger und wir haben so ein bisschen überlegt, was könnte man denn machen zu diesem Kanada-Schwerpunkt auch der Frankfurter Buchmesse. Was könnte man machen, was in Kanada wertvoll ist, was bei uns auch Sinn macht, was in den Schwerpunkt des Verlags passt. Von Bahö ist der Vorschlag für Antifa gekommen, von mir ist der Vorschlag von Louis Riel gekommen, weil ich den Autor Chester Brown schon länger kannte, den Comic auf Englisch schon recht früh gelesen habe und damals wahnsinnig begeistert war und einfach der Meinung war, das wird super passen. Also so bin ich zu Louis Riel gekommen, zu Antifa bin ich sicher auch deshalb gekommen, weil ich 2014 einen Roman veröffentlicht habe bei Zaglossus, der ist Zumpfwandertag, und das war ein Comic, der im linksradikalen Milieu und in der Auseinandersetzung mit der damals noch sehr neuen Rechten gespielt hat, und da habe ich sehr viel recherchiert, und aus dem Grund waren die Kollegen von Bahö wahrscheinlich der Meinung, dass das Thema ganz gut zu mir passt als Übersetzer.
Also du kennst dich ein bisschen aus, genau. Weil als Übersetzer muss man ja eigentlich das Nachdichten, de facto, was da original ist. Übersetzer haben eine total wichtige Rolle, weil es kommen in einen neuen Kulturkreis oder in einen anderen Kulturkreis die Sachen nicht an, wenn die Sprache nicht passt, wenn das nicht selbst eine literarische Qualität hat, wenn es ein Literaturwerk ist und wenn es sozusagen was ist, was Sachbuch ist, dann müssen auch die Ausdrücke passen und in den Kulturkreis passen. Ne? Das heißt, du musst ja beide Kulturkreise denken und übersetzen. Und damit muss man von dem Metier ja ein bisschen Ahnung haben, weil sonst passen die Wörter nicht, die man da tut.
Absolut. Und ich glaube, das ist bei den beiden Graphic Novels eigentlich recht unterschiedlich, weil beide Graphic Novels einen sehr unterschiedlichen Charakter haben, in dem, wie sie überhaupt mit der Information, mit der Informationsvermittlung umgehen und was sie überhaupt vermitteln wollen. Also Antifa, 100 Jahre Widerstand, ist aus meiner Sicht sehr guter, sehr straighter, aber auch sehr knapper Übersichtscomic, wo es kaum Dialoge gibt, der hauptsächlich beschreibend ist, der Fakten rüberbringt. Da geht es natürlich schon ein bisschen darum, dann auch zu schauen, okay, passen die Fakten alle und das nochmal so ein bisschen durchzuschauen.
Das heißt, du hast der Lektorat da.
Das Lektorat hat natürlich dann der Verlag gemacht. Das ist in der ersten
aber
Übersetzung.
Inhaltliches?
Ja, naja, nicht wie. Also, ein bisschen schaut man sich das natürlich an beim Übersetzen und recherchiert dann nochmal nach, wenn zum Beispiel im Original ein Lied der Edelweißpiraten einer Widerstandsgruppe auf Englisch übersetzt ist, dann werden wir natürlich nicht von der englischen Übersetzung ins Deutsche zurück übersetzen, sondern dann müssen wir recherchieren, was ist denn das für eine deutsche Textstelle und ähnliche Dinge. Also das war bei Antifa quasi ein bisschen stärker. Was bei Antifa stark war und bei Louis Riel genauso, ist, dass man halt einen sehr begrenzten Platz hat bei Graphic Novels. Ich kann halt keine neuen Seiten zeichnen, nur weil man vielleicht mehr Wörter braucht auf Deutsch wie auf Englisch. Und das heißt,
ist es so, dass die englische Sprache da...
Ist knapper. Ja. Also ich würde sagen, weiß ich nicht, vielleicht 15-20% muss man schon immer dazu rechnen, wenn man das Gleiche so in etwa auf Deutsch sagen will.
Die Deutschen sind Schwafler im Vergleich, oder wie?
Bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber es scheint ein bisschen so zu sein. Also da muss man schon einmal quasi auf eine besondere Knappheit der Sprache.
Und gerade in Comics.
Ja, genau, gerade in Comics, weil wir haben da halt Sprechblasen und der Text muss da rein.
Also gut, wenn er Ei sagt, dann ist es nicht so.
Das stimmt natürlich, aber er sagt ja noch andere Sachen. Und aus dem Grund muss man da quasi schon auf besondere Knappheit achten und aber trotzdem irgendwie auch auf den Sound eingehen, insbesondere dann bei Louis Riel, weil da ist es ja anders. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die erzählt wird wie ein Film. Also ich finde, dass die Graphic Novel ja wirklich das Medium Graphic Novel sehr, sehr gut nützt, um eine sehr filmische Geschichte zu erzählen. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, dieser Film läuft vor den Augen ab. Es ist manchmal auch wirklich wie in Kameraeinstellungen gedacht. Ja? Und auch mit einem sehr strengen Raster und so weiter.
Es schaut nach einem Storyboard aus.
Genau, es schaut nach einem Storyboard aus und wenn man es gelesen hat, dann hat man das Gefühl, man hat einen Film gesehen. Also so ist zumindest mir gegangen.
Okay. Na, bleiben wir mal bei dem Antifa-Buch von Gord Hill. Wie kommt der dazu, dass er sowas schreibt?
Ja, also soweit
weißt du was über den?
Soweit ich weiß, ist der Gord Hill ein Aktivist der First Nations, also das, was man früher Indigene genannt hätte in Kanada. Ich bin mir jetzt nicht sicher, zu welchem Stamm er genau gehört, da würde ich jetzt was Falsches sagen. Und er hat sich eigentlich über Jahre und ich glaube Jahrzehnte sehr intensiv für antifaschistischen Kampf in Kanada eingesetzt. Also Gord Hill ist selber Aktivist, aber auch immer Comiczeichner gewesen, aber zeichnet halt auch Comics mit dem Anspruch, andere in diese Welt einzuführen und auch zu aktivieren. Also das ist jetzt kein unparteiischer Comic, wo es darum geht, wie ist das jetzt alles historisch gewesen, sondern es geht schon ganz klar darum, dass er auf der Seite der Antifaschistinnen und Antifaschisten steht und das eigentlich auch in dem Comic so rüberkommt. Ja.
Es gibt da eine Einleitung vorne von einem Politwissenschaftler, Mark Bray, ich kenne ihn auch nicht.
Ja.
Also es ist wirklich schlimm, ich habe überhaupt keine Kenntnisse über diese kanadische Szenerie.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Mark Bray Kanadier ist, aber ich glaube schon, ja.
Ja, und aber der führt da quasi ein in das Buch und erklärt, warum das sozusagen notwendig ist, dass man da so ein Buch sich anschaut.
Genau.
Und dann fängt es aber an, wie für die Analphabeten.
Absolut.
Was ist Faschismus? Absolut. Wo kommt das her? Was ja. gab es alles?
Genau.
Und dann Seite für Seite mhm. die letzten 100 Jahre, mhm. wobei ich nicht ganz drauf gekommen bin, wo die 100 Jahre anfangen lassen, weil das, ja, weiß ich nicht, ungefähr, sage ich jetzt einmal, in ein Jahrzehnt wird schon hinkommen von der Geschichte, die da drinnen ist.
Genau.
Und dann hast du die hingesetzt und hast die Zeichnungen leer gekriegt oder, und hast das reingeschrieben oder wie ist das?
Nein, sondern ich habe den Comic als PDF im Original gehabt mit den englischen Texten und habe dann in einer Word-Datei einfach die nummerierten Bilder aufgeführt und die jeweils nummerierten Sprechblasen in diesen Bildern und habe dann einfach Text reingeschrieben und der Satz passiert dann beim Verlag. Also die haben quasi mit dem Text gearbeitet dann.
Also du hast Pi mal Daumen geschätzt, dass sich das in das genau. Viereck ausgeht?
Genau.
Oder die haben die Vierecke dann noch angepasst?
Nein, das glaube ich nicht. Also die Vierecke sind nicht angepasst, die sind so, wie sie sind.
Es ist ja faktisch mehr, weniger Sprechblase als ja. sozusagen illustrierter Text,
richtig.
Der da drinnen ist.
Es ist wie ein sehr, sehr stark illustriertes Sachbuch, würde ich sagen.
Ja, okay. Ich glaube, was Faschismus ist, brauchen wir uns nicht unterhalten. Da haben wir bei uns ja schon, sage ich mal, in der Zwischenzeit doch eine Menge Information und Wissen, obwohl die Leute was wissen, heißt es noch lange nicht, dass sie sich danach richten, wissen wir ja aus verschiedenen anderen Zusammenhängen, aber das wird da angesprochen, wie für Ersteinsteiger.
Genau, und das ist aus meiner Sicht auch die perfekte Zielgruppe für dieses Buch. Es ist wirklich ein Buch für Menschen, die sich vielleicht zum ersten Mal damit beschäftigen, die irgendwas einmal drüber gelesen haben, die vielleicht Freund haben, die von Antifa reden und sie würden auch gerne wissen, was das jetzt heißt, ohne dass man die Freund gleich fragen will oder die Freundinnen.
Man will sie ja nicht für blöd
wollen. Genau. Also es ist auf jeden Fall, genau, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es so niederschwellig ist. Weil ich glaube, auch wenn man in so einer bestimmten Bubble immer glaubt, dass alle diese Definitionen so klar sind sie nicht. Ansonsten könnten nicht verschiedenste Verschwörungstheoretikerinnen immer vom Faschismus reden, wenn sie eigentlich was ganz was anderes meinen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Definitionen auch klar auseinanderzuhalten, damit man auch nicht Dinge verharmlost, die eigentlich ganz was anderes sind. Oder Dinge einfach falsch benennt und damit auch vielleicht falsch behandelt. Und das finde ich an dem Buch sehr gut, dass es das sehr klar macht. Also das ist ein Buch, das man aus meiner Sicht auch für den Schulunterricht verwenden könnte. Ja, und davon gibt es im deutschsprachigen Bereich nicht so viel zu dem Thema.
Es ist durchaus dafür, denke ich mal, geeignet, weil es auch sozusagen weltweit das Phänomen beschreibt. Es ist jetzt nicht nur der Faschismus aus den 30er Jahren und damit zusammenhängende Massenmorde und sonstiges, sondern es zeigt schon auch auf, was da noch sonst alles mitläuft. Und dass es nicht ein Phänomen ist, das es nur jetzt im deutschsprachigen Raum gibt.
Richtig, richtig. Und das habe ich ja, das war für mich selber auch immer wieder mal eine Lernerfahrung, wenn man was lesen kann über zum Beispiel rechtsradikale Bewegung in Kanada oder wie ist das genau in den USA. Das ist ja in den Medien immer wieder vorkommen, aber da gibt es zumindest gute erste Hintergründe dazu. Oder auch, wie ist es mit Faschismus und Antifaschismus in Griechenland? Ich finde, davon weiß man in Österreich oft sehr, sehr wenig, obwohl das wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ja.
Es ist auch über Syrien was drinnen, genau. Es ist über Schweden was drinnen.
Es ist über die Ukraine was drin. Ja.
Genau, also das sind so Sachen, die bei uns auch nicht wirklich im Diskurs sind und da wird zumindest das alles angesprochen
ja.
Und man kann dann angeregt sein, da ein bisschen tiefer reinzuschauen, wenn genau. Wenn man damit nähere Bezüge genau. hat oder sonst was. Nicht?
Genau.
Und was es noch sagt, ist, du bist nicht alleinig in dem antifaschistischen Kampf.
Das finde ich auch sehr wichtig, dass es wirklich, es macht eine Traditionslinie auf. Ja? Also es zeigt ganz klar, es gibt diese Tradition des Kampfes gegen den Faschismus. Seit es den Faschismus gibt, gibt es immer Menschen, die auch mit radikaleren Mitteln gegen den Faschismus vorgehen, dass diese radikaleren Mittel aber meistens eingebettet sind in eine größere Bewegung und so weiter, macht es auch klar. Ja? All das eigentlich, finde ich, Basics, Antifa-Basics, aber ich finde, das ist sehr gut da zusammengefasst. Und was für mich persönlich auch sehr interessant war, war, dass manche der Connections des antifaschistischen Kampfes, zum Beispiel zwischen spanischem Bürgerkrieg und französischer Resistance, hier sehr gut, es kommt einfach nacheinander, ja, und wird dann plötzlich sehr klar, ja, woher kommen die Leiden der Resistance, wer kämpft wo, wie ist es mit den sowjetischen Partisaninnen und so weiter. Also das finde ich wirklich ein sehr gutes Überblickswerk, das ein Bild vermittelt, dass man sich selbst so schnell nicht unbedingt arbeiten könnte.
Ja, also auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für Jugendliche oder
aus meiner Sicht auf jeden Fall, ja.
Jüngere Leute, ja. Aber auch für Ältere, weil auch der Asterix ist für den Erwachsenen durchaus lesbar.
Natürlich.
Allerdings vermittelt er nicht so ein politisch pointiertes Bild wie das Buch.
Das stimmt.
Und es ist tatsächlich ein Buch.
Ja.
Hardcover.
Ja, das ist auch sowohl bei Antifa wie auch bei Louis Riel ist es in beiden Fällen eine Hardcover-Ausgabe, wo das Original eine Softcover-Ausgabe ist. Und wenn man es sehr, also der Verlag hat sich sehr um die Druckqualität bemüht, es ist sehr gut zu lesen. Und
also man kann das sehr schön auch in die Bücherei stellen.
Auf jeden Fall.
Und damit auch Eindruck machen mit zum Thema Antifa.
Genau.
Druck, gut, Papier, fein, also wirklich gut gearbeitet. Und schauen wir jetzt noch das zweite Buch an, das du auch übersetzt hast.
Genau.
Louis Riel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ich glaube, dass man Louis Riel ausspricht. Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Er ist ja selber ein bisschen ein zerrissener. Insofern ist das, glaube ich, okay. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ich habe beschlossen, ich sage Louis Riel.
Okay, dann bleiben wir bei Louis Riel, weil wenn du mich nicht korrigierst, wird das höchstens irgendwelche anderen Leute zum Mails erregen. Das ist original erschienen, auch eben in Kanada, 1999, lese ich da raus, ist die erste Auflage rausgekommen und ist so aus der Anfangsgeschichte von Kanada und der dürfte in Kanada ziemlich bekannte Person sein, also nicht irgendwie so der dritte Nebenmann, sondern das ist Renner drüben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Graphic Novel war Renner in Kanada oder ist noch immer Renner in Kanada. Und die Figur des Louis Riel ist halt natürlich sehr umstritten, aber also die Bedeutung ist nicht wegzuleugnen. Eine der Rebellionen, die er mit angeführt hat, ist die Ursache dafür, dass Kanada den Bundesstaat Manitoba überhaupt hat. Also ansonsten gäbe es diesen Bundesstaat einfach nicht und quasi über einen Bundesstaat kann man schwer hinwegsehen. Und Louis Riel ist auch, finde ich, eine sehr prototypisch kanadische Figur. Er ist ja Nachfahre einer Mutter der First Nations und eines französischen Vaters. Und ist deshalb auch für diese steht deshalb auch immer wieder ein für diese Volksgruppe der Métis. Und diese Métis sprechen hauptsächlich Französisch miteinander.
Das die war Métis sind Mestizen, soviel ich weiß.
Genau, ja, richtig.
Das ist richtig. Vielleicht politisch nicht mehr korrekt, sozusagen.
Also in der Zeit, da Ende des 19. Jahrhunderts, bezeichnen sie sich selbst als Métis. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Das ist einmal auf jeden Fall in Ordnung. Und genau, Louis Riel ist eben, kommt aus dieser Bevölkerungsgruppe. Und es gibt da auch schon den kanadischen Staat, aber das ist noch nicht alles so aufgeteilt, wie das jetzt ist, sondern es gibt noch starke Kämpfe.
Also und bewegen tun wir uns da so Ende des 19. Jahrhunderts.
Richtig, genau.
1870.
Genau, genau.
Ja, da sind halt noch sehr, sehr viele weiße Flecken.
Genau.
Und das ist für mich auch interessant gewesen, dieser Zugang sozusagen. Die reden da über die Bundesstaaten und eigentlich reden sie nur über die Flussläufe.
Ja, ja, genau.
Und weil dort entlang lebt wer.
Genau, genau. Und da gibt's halt verschiedenste Siedlungen, die ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Aber diese Siedlungen werden jetzt ja unterschiedlich behandelt. Und je nachdem, wer dort lebt. Also das ist natürlich größtenteils sehr rassistisches, koloniales System. Und man sieht an dieser Geschichte von Louis Riel und dem, was er versucht durchzusetzen, auch sehr stark, wie sie bestimmte Interessengruppen, in dem Fall ist es eine Eisenbahnlinie, gemeinsam mit den Banken und der Regierung aufmachen, um dieses Land für sich zu erobern und dabei absolut keine Rücksicht darauf nehmen.
Das ist die Hudson Bay Company,
genau,
die ist ja schon bekannt, genau. Auch so aus den Geschichten bei uns, letzte Mohikaner und so irgendwo, da kommen die immer wieder mal vor, also so.
Ja, genau, und die reißen sich da alles unter den Nagel, was nicht nied- und nagelfest ist.
Kolonialismus pur,
ganz genau, und Louis Riel stellt sich denen in den Weg, muss man sagen, ja, und nicht immer quasi konsequent, nicht immer für uns jetzt historisch wahnsinnig nachvollziehbar. Es gibt ja eine Episode, wo es ein bisschen auch darum geht, ob er eigentlich psychisch krank war oder nicht. Er hat ja Visionen, vor allem religiöse Visionen, er ist sehr, sehr katholisch. Also insofern ein widersprüchlicher Held dieser Geschichte.
Er hat ja offensichtlich auch im Unterschied zu vielen anderen, die dort leben, spricht er sowohl Englisch als auch Französisch,
richtig,
weil das von beiden Seiten kolonialisiert, richtig, ist, und das sind nicht viele Leute, die das kennen.
Genau.
Er hat außerdem studiert und als Lehrer gearbeitet,
genau.
Also hat er, sage jetzt einmal, eine andere Ausbildung und ein Verständnis mit Lesen, Schreiben etc. etc., weil die meisten, die kann ich mir vorstellen, die dort sonst gelebt haben, so quasi die Hinterwäldler sind, die irgendwo im Dschungel halt ihren Leben abgesteckt haben und dort dann gelebt haben von dem, was sie der Natur abgetrotzt haben.
Ja.
Und da dürfte Louis Riel eben sich schon abgehoben haben.
Auf jeden Fall. Also er war sicher ein sehr besonderer Charakter zu der Zeit an diesem Ort. Ja, das muss man schon sagen. Auf jeden Fall.
Und er hat das Vertrauen gewonnen,
der, genau, Leute. Ja, weil er eben auch wirklich von dort war, dorthin immer wieder zurückgekehrt ist. Also es hat ihn nie verlassen. Er hätte ja jederzeit in die USA ins Exil gehen können quasi. Ja, aber das wollte er halt nie. Und ich glaube, dass das Ganze auch in Kanada historisch so ein starkes Thema ist, liegt natürlich auch daran, dass es einen wahnsinnig spannenden Prozess dann noch gegeben hat, der auch in der Graphic Novel sehr gut nacherzählt wird, ein Gerichtsprozess, der in die Geschichtsbücher so ein bisschen eingegangen ist, auch mit seiner Verteidigungsrede in diesem Prozess und so weiter. Also das ist, finde ich, wirklich einfach eine sehr, sehr starke Geschichte, die bei uns aber kaum bekannt ist, an der man aber, finde ich, sehr viele Mechanismen nachvollziehen kann, die auch heute noch im Kolonialismus, die auch woanders in kolonialen rassistischen Systemen genauso gewirkt haben oder noch immer wirken.
Also sich der Geschichte Kanadas zu nähern, dafür ist das Buch sicherlich geeignet und es ist relativ dick, also es ist wirklich ein Buch, nicht ein Büchlein, größer als A4. Und ich schaue jetzt einmal nur, was da am Ende für Seitenzahl steht, aber so 270 ungefähr.
Genau, ja? Genau.
Und das sagt schon mal aus, dass es nicht nur die Oberflächen bedient. Es gibt da hinten drinnen auch noch ein Glossar, es gibt irgendwie weiterführende,
ja, ja,
Anmerkungen.
Genau, dazu wollte ich noch kurz was sagen.
Ja.
Diese weiterführenden Anmerkungen sind aus meiner Sicht auch wirklich, also es sind Anmerkungen von Chester Brown, die er im Original-Comic auch schon drin gehabt hat natürlich. Also das sind jetzt keine Sachen, die ich oder der Verlag uns da ausgedacht haben. Und ich finde, es gibt einerseits einen sehr guten Einblick noch einmal zu den Hintergründen. Da sind Literaturempfehlungen drin. Es gibt wahrscheinlich aktuellere inzwischen als die, die da drin sind, aber trotzdem ein guter erster Einstieg. Aber was ich so spannend daran finde, ist, dass Chester Brown in diesem Anhang auch sehr viel über seine Arbeitsweise verrät. Wie er zum Beispiel unterschiedliche Figuren, die in der Geschichte gar nicht eine Person waren, zu einer Person zusammenfasst in der Geschichte.
Und damit es in der Dramaturgie, genau,
damit
besser,
in der Dramaturgie
funktioniert.
Besser funktioniert. Und er geht dann wirklich quasi auf die konkreten historischen Gegebenheiten ein, auch wenn das im Comic anders dargestellt wird. Und das finde ich wirklich was Besonderes.
Nennt man eigentlich das nicht Quellenwahrheit?
Ja, das würde man Quellenwahrheit nennen, genau.
Im, genau, Zeitalter der Fake News.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Gerade jetzt ist es nicht bestellt worden.
Das ist wahr.
Vermute ich. Also das Buch ist wahrscheinlich in Kanada auch nicht so, dass es keine Konflikte auslöst. Ich meine, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber es ist, ich würde es auch als widerständisches Werk einordnen und nicht nur Lobhudelei der kanadischen Nation.
Ja, natürlich. So also, und es waren jetzt gerade, also in Kanada und auch in den USA, sind unterschiedliche Menschen der First Nations immer wieder jetzt im Widerstand, gerade jetzt in den letzten Jahren, Standing Rock und so weiter. Also, auch wenn man wissen möchte, wie das alles entstanden ist, ist das ein guter erster Anknüpfungspunkt. Und bei dem Buch, was für mich zum Beispiel jetzt beim Übersetzen sehr interessant war, weil manchmal muss man natürlich bestimmte Dinge nachrecherchieren, damit man es gut übersetzen kann, war, was für einen großen Impact Bodenreformen in dieser Hinsicht haben. Ja? Also einfach nur, wie der Boden aufgeteilt wird von denen, die das Land verwalten, im Vergleich zu von denen, die das Land bearbeiten.
So ein kleiner Unterschied, was die einen tun da irgendwie, die selber tun ihr Land so aufteilen, dass jeder, was weiß ich, 2 Kilometer am Fluss hat,
richtig,
wodurch richtig viele halt an den Fluss münden,
genau,
während die Engländer, die dort hinkommen, das einfach in Quadrateln tun und dann 3x3 oder so irgendwie,
ja, ja,
und hintereinander rein, wodurch es aber viel weniger Leute gibt, die dann direkt ans Wasser,
genau,
Zugang haben.
Genau.
Und das löst massiven Streit aus,
genau,
weil klar, ein Bauer, der nicht ans Wasser kommt, hat ein Problem.
Ja, und man merkt, das ist quasi ein Unterschied für das ganze soziale Gefüge, weil dann die Nachbarn plötzlich viel weiter weg sind und das ganze soziale System, das sich dort entwickelt hat, so nicht mehr funktioniert, ja, sondern dass alles quasi auf das ausgerichtet ist, wie sie die englische Macht das dort vorstellt.
Ja. Aber es ist ja toll, dass es sozusagen überreißend, dass das so eine Funktionen hat, nicht?
Genau.
Und das nicht wurscht ist, weil im Prinzip haben sie gleich viel Quadratmeter so oder so.
Ja, ja.
Aber die Einrichtung macht so aus, wie der soziale Rahmen dann ist.
Genau, ne? Und solche eigentlich, finde ich, oft ein bisschen trockenen Informationen werden da halt in einer Geschichte erzählt, die wirklich Charaktere hat, die sehr menschlich und sehr empathisch erzählt wird. Also wo man wirklich auch mitfiebert mit diesem Louis Riel und mit den anderen Leuten, die da mit ihm gemeinsam Widerstand leisten. Und es gibt militärische Auseinandersetzungen, es gibt Verrat und Komplotte und Intrigen. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr dichte Geschichte, die sich schnell lesen lässt und die, ja, ich finde, anrührend
ist. Ja, schnell, also man wird schon ein paar Tage brauchen, bis
sicher
man da durch ist,
ja, das schon,
damit man, wenn man es einfach verstehen will tatsächlich und nicht nur irgendwas hängen bleiben soll. Es sind 2 Teile inhaltlich drinnen,
ja,
plus jeweils einem Kartenteil.
Genau.
Also bei jedem Teil gibt es einen Kartenteil,
genau,
damit Mensch sich auch orientieren kann,
richtig,
darüber, worum es da eigentlich,
genau,
geht.
Genau.
Und das ist, sage ich mal, ich weiß nicht, wie weit das für die Kanadier, offensichtlich ist das für die Kanadier auch nicht unwichtig.
Ja, naja, die Grenzen verlaufen halt heute anders als damals und so, und wo das dann genau war, ist sicher nicht ganz uninteressant. Ist der Prozess ganz am Schluss ist quasi nur ein eigener Teil, genau. Also es sind die zwei großen Revolten und dann am Schluss der Prozess.
Ja, und wir nehmen es, weil es Geschichte ist, braucht man nicht. Den Krimi kann man ja auflesen.
Ja,
der arme Kerl ist dann umgebracht worden zum Schluss, nach dem Prozess aufgehängt worden und ist sozusagen ein bisschen ein Märtyrer auch.
Genau, was die Tragik der Geschichte natürlich noch erhöht.
2 Bücher aus dem Barhö Verlag: Antifa, 100 Jahre Widerstand von Gord Hill und Chester Brown, Louis Riel, beide Bücher übersetzt von meinem Gast Alexander Liebmann. Herzlichen Dank fürs hier gewesen sein und herzlichen Dank für deine Informationen.
Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe, wir lesen wieder was, was du da übersetzt hast oder was du selbst geschrieben hast. Comics wird es wahrscheinlich keiner werden.
Na, zum Zeichnen bin ich nicht geboren.
Vielen Dank. Es verabschiedet sich Christian Berger.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.